Jonathan Aldred, der korrumpierte Mensch. Die ethischen Folgen wirtschaftlichen Denkens. Machen wir uns nichts vor. Wir haben den Klimawandel viel zu lange ignoriert und wir tun zu wenig gegen die soziale Ungleichheit in der Welt. Banken und Unternehmen wettern gegen staatlichen Einfluss, verursachen eine historische Finanzkrise und nehmen dann ausgerechnet den Staat in die Pflicht. Und warum das alles? Weil wir als Politiker, Wähler, Wirtschaftssubjekte geradezu blind auf die Postulate der Ökonomen vertrauen. Diese Blinks zeichnen nach, wie das ökonomische Denken seit den 1980er Jahren sukzessive auf sämtliche Gesellschaftsbereiche übergegriffen hat. Sie erklären, warum die meisten ökonomischen Modelle falsch liegen, weshalb sie unsere Moralvorstellungen korrumpieren und wieso wir unbedingt aufhören müssen, auf Ökonomen zu hören. Blink Nummer 1. Immer mehr Lebensbereiche werden von radikal wirtschaftsliberalem Denken beeinflusst. 1947, zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, etliche Volkswirtschaften lagen am Boden. In dieser Zeit kam es zu transnationalen Bemühungen, die Wirtschaft durch höhere Staatsausgaben wiederzubeleben. Die Bewegung wurde angeführt vom renommierten US-Ökonomen John Maynard Keynes, der staatliche Investitionen und internationale Bündnisse als den besten Weg zum Wiederaufbau erachtete. Aber eine kleine Gruppe abtrünniger Ökonomen um den österreichisch-britischen Ökonomen Friedrich Hayek war anderer Meinung. 1947 brachte Hayek die Querdenker zu einer Konferenz auf dem Mont Pèlerin in den Schweizer Alpen zusammen. Und aus dieser Gesellschaft rekrutierten sich die Begründer der Chicagoer Schule, die in den 1980er Jahren ihren Wirtschaftsliberalismus propagierten. Ihre Ideologie bot die theoretische Grundlage für den radikalen Neoliberalismus, der in den USA von Ronald Reagan und in Großbritannien von Margaret Thatcher eingeführt wurde. Der damals losgetretene Neoliberalismus beeinflusst die globale Entwicklung bis heute, und zwar in vielfacher Hinsicht. 2007 brach die Weltwirtschaft erneut zusammen. Die Märkte und Banken kollabierten und unzählige Menschen verloren ihre Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen. Und wer hatte all das verursacht? Viele Ökonomen schoben die Schuld auf die unzulängliche Regulierung der Finanzmärkte, also auf die Regierungen und Gesetzgeber, statt auf die Banken selbst. Aber das wäre ungefähr so, als würden wir die Polizei und nicht die Einbrecher für eine Einbruchsserie verantwortlich machen. Und doch wird in Bezug auf die Finanzmärkte genau diese Denke von Ideologien wie jener der Chicagoer Schule befeuert. Das führt zu einem gefährlichen Phänomen, dem sogenannten Freeriding oder Trittbrettfahren. Der Begriff kommt von den Schwarzfahrern, die sich auf dem Trittbrett einer Straßenbahn mitnehmen lassen, ohne zu bezahlen. Konkret heißt das im eben beschriebenen Fall, die Finanzmärkte profitieren schamlos vom Sozialstaat. Sie spekulieren bis zum Crash und wälzen die Verantwortung anschließend auf die Politik ab. Letztlich wirkt sich diese ökonomische Trittbrettfahrermentalität auf uns alle aus. Warum können etwa Firmen wie Facebook gigantische Umsätze erzielen und dabei so gut wie keine Unternehmenssteuern zahlen? Weil wir es zulassen. Weil wir als Trittbrettfahrer mitmachen und glauben, unser Beitrag oder Ausstieg mache keinen Unterschied. Dasselbe gilt für den Umgang mit dem Klimawandel. Wir halten unseren individuellen Beitrag für so klein, dass wir letztlich gar nichts ändern. Wir werden das Phänomen der Trittbrettfahrermentalität später erneut aufgreifen. Doch die erwähnten Beispiele zeigen bereits eines. Wir Menschen sind keine berechenbaren Entscheidungsmaschinen. Der Mensch ist nicht der superrationale Homo economicus, als den ihn die Ökonomen gerne darstellen. Das heißt aber auch, dass die Ökonomie keine Wissenschaft ist, die wie die Physik oder die Mathematik glasklaren Gesetzen folgt. In den folgenden Blinks werden wir sehen, wozu diese Fehldarstellung führt. Blink Nummer 2. Die Spieltheorie fördert einen unnatürlichen Egoismus. Du hast sicher schon von der Spieltheorie gehört. Sie beruhte auf dem Gedanken, dass wir in Entscheidungssituationen mit mehreren Akteuren stets rational auf das Verhalten der anderen Beteiligten reagieren. Die Spieltheorie wurde zu Beginn des Kalten Kriegs berühmt, als der Mathematiker John von Neumann der US-Regierung empfahl, die Sowjetunion so früh wie möglich zu bombardieren. Zum Glück hat Präsident Eisenhower nicht auf ihn gehört. Neumanns Landsmann John Nash ergänzte die Spieltheorie schließlich um den Aspekt des Eigeninteresses. Nash glaubte nämlich, dass wir Menschen letztlich immer und überall eigensinnig agieren. Und selbst wenn wir kooperieren, dann im Endeffekt nur zu unserem eigenen Vorteil. Dieses Eigeninteresse diente Nash als Konstante, um das Verhalten der Menschen zu berechnen und vorherzusagen. Aber sind wir Menschen wirklich immer eigensinnig? Eines steht zumindest fest. Wenn wir glauben, dass andere Menschen egoistisch handeln, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir selbst egoistisch handeln. Eines der berühmtesten Beispiele für eine spieltheoretische Anwendung dieser Erkenntnis ist das Gefangenendilemma. Stell dir vor, du und ein Komplize werdet eines schweren Verbrechens bezichtigt und getrennt voneinander inhaftiert. Dann unterbreiten dir die Ermittler ein Angebot. Wenn du ein Geständnis ablegst und deinen Partner verrätst, kommst du frei und dein Partner für 10 Jahre hinter Gitter. Das Problem ist aber, dass sie deinem Partner exakt denselben Deal anbieten. Wenn ihr beide gesteht, bekommt ihr beide 8 Jahre statt 10. Und gesteht keiner von euch, reduziert sich das Strafmaß auf je 2 Jahre. Was also tust du? Der Spieltheorie zufolge gestehst du. Denn falls dein Komplize gesteht, ist es besser, wenn du auch gestehst. Denn dann gehst du nur 8 statt 10 Jahre ins Kittchen. Und falls dein Komplize nicht gesteht, ist es trotzdem besser, wenn du gestehst. Dann bekommt er zwar die vollen 10 Jahre, aber du kommst sofort frei. Die Logik des Gefangenendilemmas greift in etlichen Situationen. Wenn du bei einem bestuhlten Konzert aufstehst, siehst du mehr und die anderen weniger. Im Idealfall würden alle sitzen bleiben, aber sobald sich die ersten erheben, stehen immer mehr Menschen auf. Dasselbe gilt für den CO2-Ausstoß. Im Idealfall würden alle Länder radikal ihre CO2-Emissionen herunterfahren. Aber keiner profitiert davon, den Anfang zu machen. Doch sind wir wirklich immer so egoistisch? Immerhin gibt es doch viele Beweise dafür, dass wir Menschen tatsächlich kooperieren, um das Ergebnis zu optimieren. Schließlich gab und gibt es internationale Bemühungen zur CO2-Reduzierung. Und bislang hat die internationale Friedenspolitik einen Atomkrieg verhindert. Die Spieltheorie kann menschliches Verhalten also nicht zuverlässig vorhersagen. Und das ist auch gut so. Doch allein ihre Existenz fördert immer wieder skrupellos eigensinniges Verhalten. Blink Nummer 3. Das Coase-Theorem wurde fehlinterpretiert, um Deals ohne staatliche Intervention zu rechtfertigen. Was könnte man tun, um die Arbeitslosigkeit in einer Gesellschaft zu senken? Wie wäre es mit folgender Idee? Wir bestechen einfach die Arbeitgeber, damit sie mehr Leute einstellen. Tatsächlich kam es 1983 im US-Bundesstaat Illinois zu einem solchen Versuch. Knapp 4000 Arbeitssuchende wurden zu einem Experiment eingeladen, das Arbeitgeber mit einem Bonus von $500 belohnte, wenn sie die Teilnehmer einstellten und am Ende einer einjährigen Probezeit weiter beschäftigten. Das Experiment ging schief. 1/3 der eingeladenen Teilnehmer lehnte von vornherein ab, und 1/3 der Arbeitgeber, die den Bonus hätten beanspruchen können, verzichtete. Irgendwie fühlte es sich nicht richtig an, einen solchen Deal zu machen. Das Illinois-Experiment basierte auf einer ökonomischen Idee, die heute als Coase-Theorem bekannt ist. Doch selbst dessen Namensgeber, der britische Wirtschaftswissenschaftler und spätere Nobelpreisträger Ronald Coase, wäre nicht damit einverstanden, wie es heute ausgelegt wird. Aber beginnen wir von vorne. Stell dir 2 benachbarte Landwirte vor. Die Kühe des ersten Bauern fressen die Feldfrüchte des zweiten. Coases Vorstellung nach sollten die Bauern dann nicht blind einen Zaun bauen, sondern den durch die Tiere verursachten Schaden gegen die Kosten eines Zaunbaus abwägen. Aber Moment, wäre einer der Bauern nicht ohnehin im Recht? Ja, aber Coase stellt das Recht an zweite Stelle. Den Bauern ginge es als ökonomische Subjekte nicht primär ums Recht haben, sondern um wirtschaftliche Effizienz. So würde das Gesetz erst durch die in einem Gerichtsverfahren anfallenden Transaktionskosten zum Faktor. Die Bauern sollten sich einfach für die günstigere Lösung entscheiden. Coases Kernargument war simpel. Transaktionskosten beeinflussen wirtschaftliche Entscheidungen. Doch die Ökonomen der Chicagoer Schule hatten ihren eigenen Interpretationsansatz. Für sie zeigte das Beispiel der Bauern, dass Transaktionskosten per se schlecht waren. Das hieß, dass der Einfluss der Regierungen und Gerichte pauschal reduziert werden musste. Diese Denkweise trieb in der Folge jedoch bizarre Blüten. Das gescheiterte Illinois-Experiment wurde nämlich als Vorbild für vermeintlich einfache Deals nach Coase'schem Vorbild herangezogen. Der umstrittene Ökonom Richard Posner schlug gar vor, das staatliche Adoptionssystem durch einen freien Babymarkt zu ersetzen. Ein aktuelles Beispiel ist der Emissionshandel der EU, der es Unternehmen und Ländern ermöglicht, Emissionsrechte wie bewegliche Güter zu handeln. Dieses vermeintlich klimapolitische Instrument ist aber nichts als ein kurzsichtiges System, das den wirklichen Schaden der Umweltverschmutzung verschleiert. Coase selbst wollte eigentlich nur zeigen, dass Transaktionskosten eine ökonomische Rolle spielen. Doch die Neoliberalisten missbrauchen es heute als Argument dafür, den Einfluss von Politik und Justiz bewusst zu umgehen. Blink Nummer 4. Viele ökonomische Theorien gehen unangemessen hart mit der Politik ins Gericht. Demokratie ist unmöglich. Knackiger Slogan, oder? Er wurde bereits Anfang der 1950er Jahre vom US-Ökonom Kenneth Arrow formuliert, prägt aber bis heute die Politikverdrossenheit vieler Apostel der freien Marktwirtschaft. Dabei ist er mehr als streitbar. Arrows Unmöglichkeitstheorem sollte mathematisch belegen, dass es unter kontrollierten Bedingungen unmöglich ist, ein konkretes Entscheidungsverfahren zu entwickeln, das die kollektiven Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllt. Für die Politik würde das bedeuten, dass sich kein Staatsoberhaupt jemals wirklich demokratisch wählen lässt. Allerdings basiert Arrows Theorem auf einer Reihe von Annahmen, die sich nicht auf das reale Leben übertragen lassen. Eine davon besagt, dass Entscheidungsverfahren ein komplettes Spektrum an Ergebnissen produzieren sollen, vom besten bis zum schlechtesten möglichen Resultat. Aber viele unserer Entscheidungen, wie wichtige politische Wahlen, müssen nur einen einzigen Gewinner hervorbringen. Da lässt sich Arrows theoretische Schlussfolgerung gar nicht übertragen. Und trotzdem gilt der Slogan bis heute als mathematischer Beweis für den vermeintlich größten Konstruktionsfehler der Demokratie. Arrows Theorem ist jedoch nicht die einzige Idee, die bis heute missbraucht wird, um politische Kompetenzen an den Markt zu übertragen. In den 1970er Jahren entwickelte der US-Ökonom James M. Buchanan die Public Choice Theory. Sie besagt, einfach ausgedrückt, dass alle politischen Subjekte eigennützig sind. Also nicht nur die Politiker, sondern auch die öffentlichen Angestellten und die Wählerinnen. Damit suggeriert die Public Choice Theory, dass letztlich alle politischen Entscheidungen egoistisch motiviert sind, und damit auch die Politiker in ihrem eigenen Interesse statt dem der Gemeinschaft handeln. Der gemeine Wähler sei schlecht informiert, egoistisch und engstirnig auf kurzfristige Vorteile fokussiert. Und in weiten Teilen der Ökonomie gelten diese Einschätzungen bis heute. Aber trifft das wirklich zu? Sagen wir es so. Die Public Choice Theory enthält diverse Widersprüche. Zum einen erklärte sie alle Wähler für leicht beeinflussbar, egoistisch und kurzsichtig. Gleichzeitig diente sie Ronald Reagan als theoretische Grundlage für sein Wahlversprechen, die Wirtschaft anzukurbeln, indem er öffentliche Ausgaben inklusive sozialer Staatshilfen kürzte. Sein Erfolg zeigte, dass die Wähler durchaus willens waren, kurzsichtigen Eigennutz zugunsten von Gemeinwohlinteressen zurückzustellen. Noch bedenklicher aber ist, dass die Public Choice Theory genau wie die Spieltheorie zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Denn wenn öffentliche Bedienstete glauben, dass alle Beamten eigennützig handeln, wird es wahrscheinlicher, dass sie selbst eigennützig werden. Und dasselbe gilt für die Politikerinnen und Wähler. Damit ist auch diese Entwicklung nicht Beweis für ein vermeintliches ökonomisches Gesetz, sondern für den vermeidbaren Einfluss ökonomischer Theorien. Blink Nummer 5. Trittbrettfahren ist verführerisch, hat aber katastrophale Konsequenzen. Kommen wir wieder zurück zum Thema Trittbrettfahren, das wir vorhin schon besprochen haben. Stell dir vor, zwei Kriminelle richten ihre Waffen schussbereit auf ihr Opfer. Aber nur einer von beiden drückt ab. Wer ist dann der Mörder? Klar, derjenige, der geschossen hat. Und zwar eindeutig, oder? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist zwar hoch, dass auch der andere an seiner Stelle geschossen hätte, aber das macht den Schützen nicht weniger schuldig und jedes Rechtssystem der Welt würde ihn als Mörder verurteilen. Daraus schlussfolgern wir, unsere individuelle Verantwortung wird nicht dadurch gemindert, dass jemand anderes dasselbe tun würde. Trotzdem greift genau diese Logik beim zuvor beschriebenen Phänomen des Trittbrettfahrens. Immer mehr Menschen glauben, ihr negatives Verhalten habe keine Folgen, weil andere das Gleiche machen. Und genau diese Mentalität hat auf lange Sicht katastrophale Folgen für unsere Welt. Die Versuchung des Trittbrettfahrens ist bereits seit Jahrtausenden bekannt. Schon Sokrates lehnte die Vorstellung ab, das Individuum im Kollektiv von seiner Verantwortung zu entbinden. So müssten sich die Menschen auch ohne drohende Strafen an Gesetze halten. Und trotzdem erhielt die Idee im 20. Jahrhundert Aufwind durch Ökonomen wie den US-Amerikaner Mankell Olson. Olson verwendete folgendes Gleichnis. Stell dir vor, ein einzelner Mensch versucht, eine Flut mit einem Eimer aufzuhalten. Dann wäre sein Einsatz weder sinnvoll noch ehrenwert. Er wäre einfach nur töricht. Die rationale Entscheidung wäre, dasselbe wie alle anderen zu tun, nämlich nichts. Denn warum sollte sich der Mensch mit dem Eimer zum Narren machen, wenn es keinen Unterschied macht? Wir haben bereits gesehen, dass sich diese Trittbrettfahrer-Mentalität seit den 1980er Jahren immer stärker ausbreitet. Unternehmen rund um den Globus versuchen skrupellos, jedes Schlupfloch zur Steuervermeidung zu nutzen. Denn warum sollte gerade Ihr Unternehmen hohe Steuern zahlen, wenn es keiner Ihrer Konkurrenten tut? Dasselbe gilt für die beschämende Ignoranz des Klimawandels, die uns über Jahrzehnte hinweg begleitet hat. Warum sollten wir weniger fliegen oder Auto fahren, wenn die wahre Verantwortung bei den Großunternehmen und Politikern liegt? Und genau hier liegt die Trittbrettfahrertheorie falsch. Jeder einzelne von uns hat nämlich mehr Macht, als Ökonomen wie Olson suggerieren. Wenn sich viele Individuen zusammentun, entsteht ein Sog, der weitere Menschen anzieht. Und irgendwann erreicht die Entwicklung einen Kipppunkt, ab dem genug Unterstützer an Bord sind, um echten Wandel zu bewirken. Die Trittbrettfahrermentalität verkompliziert unser Miteinander durch kaltes und unnötiges Kalkül. Die Realität aber ist simpler. Wenn wir alle kooperieren, ist auch größere Veränderung möglich. Punkt. Und wenn wir nicht kooperieren, sind wir alle verantwortlich. Blink Nummer 6. Die Ökonomisierung des Alltagsdenkens führt zu befremdlichen Entwicklungen. Nun sind politische Wahlen und der Klimawandel keine Themen, die wir üblicherweise mit klassischer Ökonomie behandeln. Sie haben auf den ersten Blick nur wenig mit Konjunkturkurven und den Kräften von Angebot und Nachfrage zu tun. Doch seit den 1980er Jahren herrscht die Tendenz, immer mehr Bereiche des Lebens aus ökonomischer Perspektive zu denken. Dahinter steckt das Ziel, stets und überall effiziente und wirtschaftlich rentable Entscheidungen zu treffen. Diese Ökonomisierung der Welt wurde von Menschen wie dem US-Ökonomen Gary Becker vorangetrieben und nimmt bis heute weiter Fahrt auf. Dabei sind Beckers Ansichten zur Übertragbarkeit ökonomischer Prinzipien, gelinde gesagt, verblüffend. 1987 schlug Becker der US-Regierung erstmals vor, die Entscheidung über die Einbürgerung von Migranten auf der Grundlage ihres Wohlstands zu treffen. Damals war der Aufschrei groß, aber heute ist diese Praxis weitestgehend Standard. In vielen Ländern kann man sich die Staatsbürgerschaft buchstäblich durch Investitionen in bestimmte Vermögenswerte erkaufen unter anderem in den USA und vielen EU-Staaten. Außerdem empfahl Becker in den 1970er und 1980er Jahren der US-Justiz, durch längere Freiheitsstrafen Geld zu sparen. Härtere Strafen würden potenzielle Straftäter abschrecken, Verbrechen präventiv vereiteln und die Ausgaben für den Gesetzesvollzug reduzieren. Soweit Beckers Theorie. Doch der Schuss ging nach hinten los. Weniger Polizisten auf der Straße führten zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate. Es schien, als folgte kriminelles Verhalten nicht denselben Regeln wie Beckers trockene Theorie. Auch hier findet sich wieder dasselbe Problem. Seine Gedanken basierten auf der Annahme, alle Menschen treffen zu jeder Zeit durchweg rationale Entscheidungen. Und was wie irrationales Verhalten aussah, wäre in Wirklichkeit die Folge ausgefallener Vorlieben. Raucher zum Beispiel treffen die riskante, aber bewusste Entscheidung gegen eine höhere Lebenserwartung und für ihr geliebtes Laster des Tabakrausches. Becker hatte sogar ökonomische Ratschläge für das Familienleben auf Lager. Er hielt das traditionelle Modell aus männlichem Versorger und weiblicher Hausfrau für die effizienteste Form der familiären Aufgabenverteilung. So könnten sich nämlich beide Erwachsene auf die Tätigkeiten konzentrieren, die ihnen am besten von der Hand gingen. Wow! Kurzum, es ist nicht nur hoffnungslos rückschrittlich, sondern schlichtweg merkwürdig, Beckers Ökonomie auf das gesamte Leben zu übertragen. Und trotzdem feiern viele Menschen Bücher wie Freakonomics, das ökonomische Ansätze auf unzählige Lebensbereiche überträgt. Das große Problem dabei ist, dass die Welt keinen Deut besser dadurch wird, dass wir sie mit dem kalten Blick eines hyperrationalen Homo Ökonomicus betrachten. Blink Nummer 7. Menschen reagieren nicht immer so auf finanzielle Anreize, wie sich das Ökonomen vorstellen. Hier kommen zwei Geschichten. Die erste Geschichte. In den 1990er Jahren ärgerten sich mehrere Kindertagesstätten im israelischen Haifa darüber, dass die Eltern ihre Kinder regelmäßig nach der offiziellen Schließzeit abholten. Also führten sie finanzielle Strafen ein. Und was geschah? Die Zahl der Verspätungen stieg sogar weiter an. Die zweite Geschichte. 2011 wollte die britische Regierung die Menschen davon abbringen, wegwerfbare Plastiktüten zu verwenden. Also verfügte sie, dass Plastiktüten ab sofort nur noch gegen Bezahlung, also kleine Strafgebühren, ausgegeben werden durften. Und siehe da, die Verwendung der Plastiktüten ging um satte 80% zurück. Wie lassen sich die unterschiedlichen Ergebnisse erklären? Mit einem Wort: Kommunikation. Anreize und Hemmnisse funktionieren nur, wenn sie der relevanten Zielgruppe richtig kommuniziert werden. Denn so unglaublich es für manchen Ökonomen klingen mag, Geld allein ist nicht alles. Die britische Regierung begleitete die Einführung der Plastiktütensteuer mit einer breiten Aufklärungskampagne, die die Menschen über den Sinn der neuen Steuer informierte. Die Kitas in Haifa klärten die Eltern hingegen nicht über den Zweck der Strafen auf. Daher sahen viele Eltern die neue Gebühr als eine Art Ablasshandel. Sie zahlten die Strafen freiwillig, um sich weniger schuldig für ihre Verspätungen zu fühlen. Der britische Soziologe Richard Titmuss lieferte in seinem 1970 veröffentlichten Buch »The Gift Relationship«, auf Deutsch etwa »Die Schenkbeziehung«, einen weiteren Beleg für verfehlte ökonomische Anreize. Er untersuchte Experimente in einzelnen US-Bundesstaaten, die Blutspendern Geld anboten. Die Experimente scheiterten auf ganzer Linie. Der finanzielle Anreiz verleitete manche Menschen dazu, Falschangaben zu ihrer medizinischen Vorgeschichte zu machen, sodass Qualität und Brauchbarkeit der Blutspenden abnahmen. Dazu kam, dass die neue Belohnung jene Menschen abschreckte, die ihr Blut durchaus gespendet hätten. Ihnen ging es nicht ums Geld, sondern um das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Ohne den karitativen Aspekt verloren sie aber das Interesse. Was lernen wir daraus? Dass Menschen komplexe Wesen sind, deren Denken und Handeln nicht allein durch Geld motiviert wird. Viele Ökonomen sind überzeugt, dass letztlich jeder Mensch käuflich ist. Aber selbst wenn das wahr wäre, zöge es diverse ethische Probleme nach sich. Das fängt damit an, dass monetäre Anreize in bestimmten Fällen, etwa bei der Bestechung einer Richterin, schlichtweg unmoralisch sind. Außerdem können Menschen unter großem Druck zu Handlungen genötigt werden, die sie unter normalen Umständen nicht in Betracht ziehen würden. Zum Beispiel, wenn man ihnen obszöne Geldsummen anbietet oder Folter androht. In diesen Fällen würde ihr Verhalten nicht durch Anreize motiviert, sondern korrumpiert. Oder um es mit den Worten des britischen Philosophen Isaiah Berlin zu sagen, echte Freiheit erfordert mehr als die oberflächliche Möglichkeit, sich entscheiden zu können. Blink Nummer 8. Unsere Modelle zur Wahrscheinlichkeitsberechnung enthalten fatale Fehler. Der August 2007 war eine nervenaufreibende Zeit für David Vinier, den damaligen CEO von Goldman Sachs. In diesem Monat nämlich wurde Vinier mit folgender Aussage in der Financial Times zitiert. Die Welt hätte Kursschwankungen von 25 Standardabweichungen gesehen, an mehreren Tagen in Folge. Das bedeutete, die Computermodelle der Bank hatten derartige Marktentwicklungen für so wahrscheinlich gehalten, wie die Chance, die britische Lotterie 21 Mal in Folge zu gewinnen. Und diese Wahrscheinlichkeit lag bei weniger als einem Mal in der Geschichte des Universums. Dass so unwahrscheinliche Ereignisse zu Beginn der Finanzkrise wochenlang täglich aufs Neue eintraten, lässt heute nur zwei logische Schlüsse zu. Entweder hatten wir alle unvorstellbares Pech, oder aber es gab ein gewaltiges Problem mit den Computermodellen. Allerdings war das nicht die erste Reihe völlig unwahrscheinlicher Ereignisse in der Finanzwelt. Denken wir nur an den schwarzen Montag von 1987 oder das Platzen der Dotcom-Blase im März 2000. Vieles deutet also darauf hin, dass das Problem bei den Wahrscheinlichkeitsberechnungen der Banken liegt. Was aber ist das Problem? Nun, die meisten Wahrscheinlichkeitsberechnungen arbeiten mit dem Modell der Normalverteilung. Das ist die glockenförmige Kurve, die wir aus Mathebüchern kennen. Bei solchen Berechnungen fallen Ereignisse wie Börsencrashs in die verschwindend flachen Außenbereiche der Kurve, sodass man meinen könnte, sie würden praktisch niemals eintreten. Aber nicht alle Zusammenhänge folgen der Normalverteilung. So entsprechen die Ereignisse der Aktienmärkte eher Mustern, die in den Bereich der fraktalen Häufigkeitsverteilung fallen. Diese Eigenschaft findet sich in der Darstellung fraktaler Strukturen wie Schneeflocken oder dem Romanesco-Kohl. Fraktale Verteilungen sind skalenunabhängig. Dieselben Muster reproduzieren sich unabhängig vom Maßstab immer wieder. Das heißt, dass die Struktur nicht glatt oder linear verläuft, sondern sich immer weiter verwinkelt und verdichtet. Die Wahrscheinlichkeit nimmt hier nicht wie in der Normalverteilung exponentiell ab, sondern reduziert sich konstant, also langsamer. Damit ist ein Ereignis wie ein Börsencrash nach wie vor sehr unwahrscheinlich, aber dennoch realistisch genug, um berücksichtigt zu werden. Für Wahrscheinlichkeitsrechnungen mit dieser Methode benötigen wir allerdings große Datensätze, sprich mehr Daten, als wir derzeit über Börsencrashs und Finanzkrisen haben. All das lehrt uns eine wichtige Lektion zur Wahrscheinlichkeit. Manche Dinge lassen sich nicht berechnen und vorhersagen. Zum Beispiel basieren die Prognosen zu den Folgen des Klimawandels häufig auf vagen und fragwürdigen Annahmen. Manche weisen dem Leben nachfolgender Generationen buchstäblich weniger Wert zu als dem Existenzrecht unserer Generation. Wir täten also besser daran, die Grenzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung anzuerkennen und uns einzugestehen, dass es Dinge gibt, die wir schlichtweg noch nicht wissen. Blink Nummer 9. Die moderne Ökonomie ist extremer Ungleichheit gegenüber unnötig tolerant. Die Welt wird zunehmend ungerechter. Dafür gibt es genügend Beweise und Statistiken. Aber wusstest du auch, dass die Ungleichheit innerhalb der reichsten Bevölkerungsteile genauso groß ist? Tatsächlich folgt auch diese Ungleichheit den Mustern der fraktalen Häufigkeitsverteilung, genau wie die Aktienmärkte, Romanesco-Kohl und Schneeflocken im vorherigen Blink. Auch die Ungleichheit der Vermögensverteilung ist skalenunabhängig. Angenommen, das reichste Prozent einer Nation erzielt 20% des Nationaleinkommens. Dann besagt die Skalenunabhängigkeit, dass du in dieses reichste 1% hineinzoomen kannst und dieselbe Ungleichheit findest. Dass also auch hier das reichste Prozent 20% dieses Teils des Nationaleinkommens abgreift. Soll das etwa bedeuten, dass extreme Ungleichheit unvermeidbar ist? Nein, ganz gewiss nicht. Die soziale Ungleichheit nahm in westlichen Ländern wie den USA, Großbritannien oder weiten Teilen Westeuropas nämlich erst seit den 1980er Jahren zu, als der Wirtschaftsliberalismus salonfähig wurde. In anderen Ländern ist es seitdem nicht zu einer so großen Ungleichheit gekommen. Soziale Ungleichheit ist somit kein ökonomisches Naturgesetz und sie lässt sich reduzieren. Wo also ist das Problem? Viele Menschen glauben, jeder bekomme das, was er verdient, und sprechen dabei selbst den Superreichen ihren obszönen Wohlstand zu. Aber hat es jemand wie Bill Gates wirklich verdient, so extrem reich zu sein? Gates hatte einen privilegierten Hintergrund. Seine Innovationen bauten auf der Arbeit anderer Menschen auf. Doch selbst wenn dem nicht so gewesen wäre und er sich alles ganz ohne Hilfe erarbeitet hätte, stünde sein monströser finanzieller Erfolg in keinem vernünftigen Verhältnis zu seiner eigenen Leistung. Trotzdem tolerieren wir diese Ungleichheit nicht nur, wir unterstützen sie sogar. Das zeigt schon die Entwicklung der Spitzensteuersätze. Unter US-Präsident Eisenhower lag der Spitzensteuersatz bei 91%. Aber heute gilt es als Konsens, dass solche Werte der Wirtschaftsleistung schaden. Dabei ist diese Annahme von Grund auf fehlerhaft. Würde dich ein niedrigerer Steuersatz wirklich motivieren, härter zu arbeiten? Wahrscheinlicher ist wohl, dass du dich sogar eher entspannen würdest, weil du für dieselbe Arbeit mehr Geld bekommst. Ganz zu schweigen davon, dass Steuern für wichtige Staatsausgaben benötigt werden. Vielleicht sollten wir also doch nicht bedingungslos auf Steuersenkungen drängen. Die mehr niedrigere Steuern motivierten Menschen zu mehr Produktivität ist somit nur ein weiteres Beispiel für die löchrige Logik vieler moderner ökonomischer Theorien. Wir haben es im Laufe dieser Blinks wiederholt gesehen. Die vermeintlich objektiven Fakten der Ökonomen sind letztlich subjektive Werturteile, die zudem oft gefährliche Konsequenzen haben. Ökonomische Theorien spiegeln in den seltensten Fällen wider, wie wir Menschen wirklich denken und handeln. Der Homo economicus ist ein gefährliches Hirngespinst. In diesem Blinks hast du erfahren, warum immer mehr Menschen glauben, ökonomische Theorien ließen sich im Alltag anwenden und was der Wirtschaftsliberalismus damit zu tun hat. Wirtschaftliche Modelle und die Trittbrettfahrermentalität prägen zunehmend unser Miteinander. Es wird Zeit anzuerkennen, dass diese Einstellungen nur Egoismus und Rücksichtslosigkeit schüren, statt die Welt besser zu machen. So, das also waren die Blinks zu Der korrumpierte Mensch von Jonathan Eldred. Wir danken dir fürs Zuhören.